Schacht für die Fraktion Die Linke.
Hallo Leute, willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Zweite Reihe Links von und mit Christian Schacht. Hallo Schafti, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Lea, schön, dass es klappt.
Ja, wir hatten euch ja beim letzten Mal versprochen, dass wir das jetzt wieder regelmäßig senden wollen, haben es natürlich leider wieder nicht geschafft. Eine große Entschuldigung an der Stelle und wir versprechen euch aber hoch und heilig, vor der Sommerpause bekommt ihr auf jeden Fall auch noch die 19. Folge von uns. So, es ist auch wieder viel passiert. Ganz aktuell hatten wir gestern in Thüringen BürgermeisterInnenwahlen. Ja, Schafti, wie ist es denn ausgegangen für die Linke?
Ich sag mal so, da ist noch Luft nach oben. Also auf jeden Fall haben wir auch Erfolge erzielt. Wir haben im Kyffhäuser Kreis in einem Ortsteil einen Bürgermeister wiedergewonnen. Wir haben am Berliner Platz in Erfurt auch den Ortsteilbürgermeister jetzt stellen können. Und wir haben aber auch, und das geht so ein bisschen unter, weil jetzt am 12. Juni waren halt ganz viele Wahlen. Wir hatten ja aber auch schon welche im März, war das glaube ich. Und da sind unter anderem in den Ortsteilen in Kieselbach und in Stadt-Lengsfeld im Wartburgkreis auch zwei Kandidatinnen gewählt worden. Aber das waren jetzt nicht die einzigen, es waren ja mehrere hundert, glaube irgendwie so knapp erst an die 300 Bürgermeisterinnen, Kandidatinnen, die zur Wahl standen. Ja, und da siehst du halt, dass es jetzt natürlich nicht die Masse ist. Wir hatten einige Kandidatinnen und Kandidaten, bei denen ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken will, dass sie angetreten sind, weil es halt unglaublich wichtig ist, gerade auch in den kleinen Ortsteilen, in den Kommunen, in den Dörfern, aber auch in den Stadtteilen, dort wo Wahlen waren, wie beispielsweise auch in Jena, aber eben auch in Sonneberg, dass dort auch Kandidatinnen von uns unterwegs sind, weil sie natürlich nicht nur quasi das Gesicht für sich, sondern immer auch der Partei sind. Und dass wir legen natürlich auch die Grundlage bei den Bürgermeisterinnenwahlen am Ende auch ein Stück weit für anstehende Wahlen, wie beispielsweise 2024, wo wir nicht nur Landtagswahlen oder Europawahl haben, sondern eben auch die Wahlen dann zu den Gemeinderäten, Stadträten und Kreistagen sowie Landrätinnen und Landräten.
Eine Mammutwahl sozusagen.
Ein Superwahljahr.
Du sprichst es schon an, die Parteien. Auf lokaler Ebene sehen wir ja oft, dass Parteien scheinbar kaum noch eine Rolle spielen. Die KandidatInnen treten entweder parteilos an oder viele KandidatInnen oder eben für lokale Wählergemeinschaften. Warum ist das so und stellt das irgendwo ein Problem dar?
Ja, es ist schon ein bisschen ein Dilemma für uns als Parteien. Es ist natürlich so, Politik beginnt vor Ort. Das ist jetzt nicht nur eine Binse, sondern das ist am Ende so. Politik spielt überall eine Rolle, am klassischen Stammtisch, vor der Kaufhalle, auch mal beim Gespräch der Eltern irgendwie kommen dann Themen zur Sprache, wenn sie die Kids vor dem Kindergarten abholen und so weiter. Das heißt, Politik ist in jedem kleinsten Ortsteil, spielt das natürlich auch eine Rolle. Nun sind aber einfach durch das alltägliche Leben, gerade in den kleinen Kommunen, Vereine sehr viel eher ein Anlaufpunkt, als es jetzt Parteien sind. Und deswegen ist es auch klar, dass über 76% der gewählten Bürgermeisterinnen am 12. Juni sind sogenannte freie Kandidatinnen, also die entweder über, ganz klassisch beispielsweise der Feuerwehrverein oder der Sportverein oder eben auch als freie oder unabhängige Kandidatinnen angetreten sind. An der Stelle will ich beispielsweise auch ein bisschen Wasser in den Wein der CDU kippen. Mario Vogt hat am Wahlabend noch groß getwittert, die CDU sei die Heimatpartei in Thüringen und hat da einfach mal ganz frech alle freien Kandidatinnen und Kandidaten mit unter der CDU subsumiert und einfach mit unter das Label der CDU gepackt. Ganz so einfach ist es halt nicht. Wie gesagt, 76% der Kandidatinnen sind freie Kandidatinnen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ist natürlich gut, dass gerade dann sich auch da zeigt, auch das Vereinsleben greift das vor Ort auf, also dort wollen Menschen sich politisch engagieren, gerade auch im Ehrenamt, weil es waren ja viele ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, Kandidatinnen, die gewählt wurden. Und da spielt natürlich das Vereinsleben, wo sowieso Ehrenamt schon immer sehr stark verankert ist, eine große Rolle. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin gesagt, mit Blick auf anstehende Wahlen und dass die Menschen eben auch das Gesicht am Ende auch für eine Partei sind, ist das dann für uns das Dilemma, sowohl als Linke, aber auch für andere Parteien, wenn wir es nicht schaffen, dort flächendeckend auch anzutreten und auch Kandidierende dann auch erfolgreich zur Wahl zu führen.
Ja, parteilose KandidatInnen ist ja das eine, aber als besorgniserregend ist, denke ich, anzusehen, dass es vielerorts nur einen Kandidat oder eine Kandidatin zur Wahl gab. Und es gab sogar, 22 Gemeinden, in denen sich niemand aufgestellt hat. Haben wir denn lokal keine Lust mehr auf Engagement und Demokratie?
Genau, das ist auch das, was mir Sorge bereitet. Du hast es gesagt, diese 22 Wahlzettel, wo kein Name drauf stand, wo man dann einen Namen drauf schreibt und Irgendwer kommt dann, wie man immer so sagt, wie Kai aus der Kiste.
Hat das funktioniert?
So genau habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. Musste noch mal schauen, wie das in den Gemeinden eigentlich war. Aber es sind nicht nur diese 22, wo es keine Kandidierenden gab, sondern es waren auch 2 von 3 Gemeinden, wo es nur eine Person gab, die
Ja.
zur Wahl stand, wo es damit auch keine Auswahl gab. Was ich jetzt gar nicht den Kandidierenden zum Vorwurf mache, die sich dann dort zur Wahl gestellt haben. Aber das zeigt, wir haben natürlich, ich habe das gesagt, es ging um viele ehrenamtliche BürgermeisterInnen. Und da fängt es dann an. Die Frage der Wertschätzung von Ehrenamt spielt eine große Rolle. Wir haben ja auch als Linke im Rahmen des Verfassungsausschusses im Thüringer Landtag dafür geworben, für eine verfassungsändernde Mehrheit, um das Ehrenamt zu stärken. Und gerade in dem Punkt ist es nochmal so wichtig, weil dort, dass die immer die erste Anlaufstelle auch ist für politische Anliegen vor Ort in der Gemeinde, in der Kommune. Und von dort werden Dinge dann nach oben getragen. Und die Wahlbeteiligung, also es gab teilweise Ortsteile, da sind nur 12% der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen. Die Frage ist, wie gehen wir das jetzt an? Bei der Frage der Wahlbeteiligung geht es ganz viel um die Frage der Information. Also mich würde beispielsweise mal interessieren, hätte man eine repräsentative Umfrage gemacht am Sonntag früh, wie viele Menschen in den Ortsteilen eigentlich gewusst hätten, dass Bürgermeisterinnenwahl ist.
Ja. Also man hat
Und
ja die Wahlzettel bekommen, aber das ist Wochen vorher und dann hängen die irgendwo am Kühlschrank und ob man dann den Termin noch so
genau.
präsent hat.
Ja, und bei den Wahlen ist es jetzt vielleicht auch nicht so gang und gäbe, dass jetzt überall Wahlplakate hängen, weil auch nicht jeder das Geld oder die Mittel hat, sich jetzt groß Wahlplakate zu drucken. Im Petitionsausschuss des Thüringer Landtages ist vor kurzem das Thema auch aufgeploppt. Der Verein Mehr Demokratie e.V. in Thüringen ist da sehr aktiv und dort wurde über Kommunen als Wahllabore gesprochen. Also zu gucken, finden wir Kommunen, wo wir modellprojektmäßig mal neue Formen ausprobieren, um Menschen besser zu informieren. Das eine ist beispielsweise eine Forderung, automatisch die Briefwahlunterlagen mitzuschicken, weil es das
Ja.
vielleicht auch einfacher macht. Das zweite ist, bei Volksentscheiden ist es ja so, dass dort Hefte an die Bürgerinnen und Bürger verschickt werden, wo die unterschiedlichen Positionen dargestellt werden. Da gibt es beispielsweise auch die Idee, dass es ein amtliches Heft gibt, wo alle Kandidierenden die Möglichkeit haben, sich und ihre Position vorzustellen. Und dieses Heft, um, sage ich mal, Chancengleichheit zwischen den Kandidierenden herzustellen, wird an alle Haushalte verschickt und
Ja,
dadurch
ja.
einfach die Menschen mehr zu informieren. Das ist das eine. Und was die Frage der Attraktivität angeht, das ist dann beispielsweise noch eine andere Frage, wie viel Gestaltungsmöglichkeit habe ich denn als Ehrenamtlicher oder ehrenamtliche Bürgermeisterin in so einem kleinen Ortsteil? Da sind es zwei Sachen. Das eine ist gerade in den großen Städten, wo es dann Ortsteile gibt. Ich glaube, da braucht es noch mal mehr so eine Kultur der gemeinsamen Wertschätzung, dass die Ortsteilbürgermeisterin aktiv mit eingebunden werden, auch in die Arbeit der Oberbürgermeisterin und der Stadt- und Gemeinderäte. Das läuft sehr unterschiedlich in den jeweiligen Kommunen. Und das andere ist zu gucken, die Thüringer Kommunalordnung wird dieses Jahr, glaube ich, 30 Jahre alt. Und da nochmal zu schauen, da gibt es so eine Kannregelung, was Ortsteilbudgets angeht. Das heißt, das ist keine Verpflichtung dazu, dass jeder Ortsteil ein Ortsteilbudget haben muss. Und ich denke, das muss man sich nochmal anschauen, wie können wir den Gestaltungsspielraum für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen so erhöhen, dass sie auch mehr Möglichkeit haben, direkt vor Ort politisch zu arbeiten. Und das sind so verschiedene Sachen plus die Frage natürlich auch, Ehrenamt muss vereinbar sein mit Familie und Beruf. Und das muss man sich alles anschauen, wie man das verbessern kann. Zumindest noch eine positive Sache, auch wenn das Wahlergebnis an sich ein Stück weit erschreckend ist. Es gab ja auch die Sorge, dass in Kloster Vesra der Neonazi Tommy Frenk Bürgermeister wird. Das ist zum Glück nicht geschehen. Das ist also auch noch ein gutes Zeichen, dass die Mehrheit der Demokratinnen sich zusammengefunden hat und da ein klares Zeichen gesetzt hat und die Wahl
Sehr gut.
verhindert hat. Aber wenn halt trotzdem 30 oder fast 30% der oder der Wählerinnen und Wähler ihm dann eben doch die Stimme geben, einem offensichtlichen knallharten Neonazi mit Verbindungen auch in extrem rechte Strukturen oder einer Figur der extrem Rechten, dann ist das aber auch besorgniserregend und all das fällt zusammen, weswegen es mir wichtig ist, dass wir das jetzt auch nochmal als Anstoß nehmen, auch über diese Frage genauer zu reden, weil ich glaube, in der gesellschaftlichen Bedeutung sind diese Wahlen tatsächlich einfach untergegangen und sie hätten mehr Aufmerksamkeit
Ja,
verdient.
und es ist ja letztendlich die erste Ansprechperson vor Ort. Also vielleicht ist du hast gesagt, der Gestaltungsraum, den man hat als Bürgermeisterin, aber eben als Diskrepanz vielleicht nachher zu dem, weswegen ich dann angesprochen werde, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese Personen vor Ort ja bekannt sind und dann wegen jeder Unzufriedenheit dann auch gleich angesprochen werden, aber selber wenig nur machen können. Okay, dann gehen wir von den Kommunen zur Landespolitik. Letzte Woche gab es im Thüringer Landtag eine heftige Debatte zum Thema Windkraft. Magst du uns mal kurz zusammenfassen, worum es denn da ging?
Genau, es stand zur Debatte, ob es einen Dammbruch 2.0 gibt. Ihr erinnert euch alle noch an den 5. Februar 2020. Und die Sorge von uns war ja auch immer aufgrund der parlamentarischen Mehrheiten, dass es irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo auch eine Gestaltungsmehrheit durch CDU, FDP gemeinsam mit der AfD genutzt wird, um auch Gesetze zu verabschieden. Nun ist das Thema Windkraft ein sehr auch emotional aufgeladenes. Wir wissen aber, dass wir und insbesondere auch seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, wenn wir die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern erreichen wollen und wirklich sozial-ökologisch auch in Thüringen umstellen wollen, wird es nicht gehen ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da ist Windkraft natürlich ein großes Thema. Die CDU spielt das sehr populistisch. Mario Vogt erzählt an jedem zweiten Tag irgendwie, schürt er die Angst vor einem Windrad im Vorgarten. Völlig absurd, darum geht es ja gar nicht, dass wir irgendwie mit einem Windrad in den Vorgarten stellen. Und da war ein Gesetzentwurf im Ausschuss, wo wir eigentlich darauf gedrängt hatten, dass es einen Kompromiss gibt, der einen guten Ausgleich schafft zwischen Interessen der Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch einem guten und schnellen Ausbau der Windenergie in Thüringen. Und da gibt es diese 1000-Meter-Grenze, die ja auch immer wieder dann entsprechend besprochen wird. Und die CDU hat da aber ihren Stiefel durchdrücken wollen und hat diesen Gesetzentwurf mit Stimmen von FDP und AfD wissentlich, also auch die Zustimmung der AfD in Kauf nehmend, aus dem Ausschuss zurück in den Landtag überwiesen. Und es stand zur Debatte, ob das dann auch mit dieser Mehrheit dort abgestimmt wird. Und dann ging die Diskussion los. Am Ende, finde ich, hat insbesondere auch durch die Initiative von Bodo Ramelow, unserem Ministerpräsidenten, das sich jetzt noch mal ein bisschen wieder beruhigt und wir sind jetzt wieder in der Kompromisssuche zwischen den demokratischen Fraktionen, damit wir dort eine Lösung finden, weil ich mache es mal an einem Thema sehr klar, das ist ja auch viel für Südthüringen relevant. Es geht da natürlich auch um die Frage, wie wir energieintensive Industrien wie die Glasindustrie erhalten. Da geht es um 7000 Arbeitsplätze in der Südthüringer Region. Und die sind auch bereit, den Weg zu gehen in der Umstellung von fossilen Energien, also von Gas beispielsweise auf Strom. Und da auch zu sagen, dieser Strom muss natürlich ökologisch nachhaltig, möglichst CO2-arm auch hergestellt werden. Und da spielt eben Windkraft eine Rolle. Da liegen jetzt Vorschläge auf dem Tisch, beispielsweise zu sagen, dort, wo Windkraftanlagen schon stehen, auch durch schnellere Planungsprozesse und auch von der Bundesebene zu sagen, dort, wo schon Windkraftanlagen stehen, soll das Planungsverfahren beschleunigt werden, damit dort noch zusätzliche Anlagen hingestellt werden können. Die Idee ist so ein bisschen so eine Geschwisterregelung, zu sagen, jedes Windrad, das schon in dem Windpark steht, bekommt noch zwei Geschwister. Das andere ist,
Dass man nicht neue Flächen
genau,
unbedingt
dass man nicht neue
ausweisen
Flächen
muss.
versiegeln muss. Und das andere ist eben aber auch darüber zu reden, was machen wir denn mit Totholzflächen im Wald? Zu gucken, in bestimmten Regionen abzuwägen, ist dort eine Aufforstung sinnvoll oder sind das Flächen, die sich lohnen, eben doch dann auch für Windkraft. All das sind Fragen, die man jetzt diskutieren muss und ich hoffe, dass wir da zu einer Lösung kommen, damit wir uns hier nicht den Weg verbauen und am Ende doch die AfD eine gestaltende Mehrheit bekommt. Und dann nehme ich aber auch die CDU in die Pflicht, jetzt hier entsprechend einen Kompromiss mitzutragen, weil nur so schaffen wir auch für die energieintensive Industrie, beispielsweise Glas in Südthüringen, ja, die Umstellung, damit dann dort beides Hand in Hand geht, also entsprechend der Klimakrise begegnen, aber eben auch Arbeitsplätze in der Region zu sichern.
Wir bleiben weitestgehend noch beim Thema Energie, werfen aber abschließend einen Blick auf die Bundespolitik. Hier gibt es ja gerade im Verkehrssektor gerade zwei, ich sag's mal, Vergünstigungen. Zum einen haben wir das 9-Euro-Ticket, also sprich für 9 € im Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen. Ich denke, viele von uns haben das Ticket schon, nutzen das auch schon fleißig. Und zum anderen gibt es den sogenannten Tankrabatt. Und gerade letzterer ist medial ja im Moment sehr in der Kritik. Wie ist denn da die linke Position zu?
Na, der Tankrabatt, das muss man ja sagen, ist verpufft. Also wir sehen das ja mit Blick an die Zapfsäulen. Wir sind quasi wieder bei Preisen von kurz vor der Einführung des Tankrabatts. Und wenn man sich die Statistiken und Zahlen auch anguckt, das sagt beispielsweise auch das Deutsche Institut für Wirtschaft, dann ist einfach die Gewinnmarge der Ölkonzerne schön nach oben gegangen. Also der Tankrabatt ist am Ende ein Steuergeschenk für die Ölindustrie und die Großkonzerne, die da unterwegs sind. Unsere
Die aber
Forderung.
eigentlich nicht gefordert werden
Nee,
sollten,
genau, eigentlich sollten
wenn es um
ja,
Energiewende geht.
genau, eigentlich sollten ja Pendlerinnen entlastet werden und all diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind und nicht den notwendigen Geldbeutel haben, um dann ja, sich dann auch diese Preise an der Zapfsäule zu leisten. Und deswegen gibt es die Idee einer sogenannten Übergewinnsteuer, also zu sagen, Gewinne, die nachweisbar im Rahmen der Krise und durch die Preisspekulation auch stattfinden und einfach auch über den, sage ich mal, Weltmarktpreisen für das Öl quasi darüber hinaus einfach als Gewinne an die Unternehmen gehen, die abzuschöpfen. Also zu sagen, das auch kartellrechtlich dann einfach zu steuern, sodass diese Gewinne umverteilt werden und dann eben doch in den Entlastungspaketen beispielsweise über die Zahlungen an Haushalte für Energie dann zur Verfügung stehen, um da beispielsweise eben auch Rentnerinnen und Rentner zu berücksichtigen oder auch Studierende, die kein BAföG beziehen oder Personen, die kein Wohngeld bekommen, die ja alle momentan auch noch leer dastehen. Und dieses Geld dafür zu nutzen oder aber eben auch zur besseren Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Denn wir sehen es ja, das 9-Euro-Ticket zeigt, der Wunsch und Bedarf, öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, ist groß. Die Strukturen dafür müssen aber ausgebaut werden, um Überlastung zu verhindern. Und die müssen auch ausgebaut werden, damit eben auch im ländlichen Raum dann auch ein öffentlicher Personennahverkehr vorhanden ist, damit eben mehr als der Bus nur am Donnerstag fährt und die Leute vom 9-Euro-Ticket profitieren können. Und dazu braucht es Geld. Und unsere Meinung als Linke ist, dieses Geld muss bei denen geholt werden, die sich jetzt in der Krise eine goldene Nase verdienen, also eben die Ölkonzerne oder aber eben beispielsweise, über die können wir auch mal reden, die Rüstungsindustrie.
Ja, wie sind denn die Chancen für so eine Übergewinnsteuer aktuell?
Die Initiative ist nochmal angeschoben worden durch Thüringen und Bremen im Bundesrat. Also die rot-rot-grüne Landesregierung haben sich im Bundesrat für die Einführung einer solchen Übergewinnsteuer stark gemacht. SPD und Grüne auf Bundesebene und auch im Bundestag unterstützen diese Idee auch, aber Überraschung, die FDP und der Bundesfinanzminister Lindner blockieren das. Und das ist, finde ich, ja so ein bisschen absurd. Auf der einen Seite die FDP, die immer irgendwie sagt, der Markt regelt, greift über den Tankrabatt auf der einen Seite in den Markt ein, ist dann aber auf der anderen Seite nicht bereit, um die Menschen zu entlasten, wenn offensichtlich der Markt dann falsch regelt, dann auch nochmal wieder in den Markt einzugreifen und dann eben umzuverteilen. Also das ist jetzt gerade die Blockade. Und hier muss jetzt einfach Druck auf die FDP gemacht werden, weil am Ende ist auch ein Bundesfinanzminister aller Menschen in der Bundesrepublik. Und für die muss er auch Politik machen und kann sich eben nicht als Best Friend der Ölkonzerne dorthin stellen und genau deswegen Druck machen auf Christian Lindner, damit er die Blockade für die Übergewinnsteuer dort auflöst. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht möglich ist. Wir müssen nur an andere Länder gucken. Italien, Griechenland haben schon Schritte gemacht, haben ähnliche Modelle eingeführt. Und selbst die konservativen Tories in Großbritannien diskutieren so eine Lösung. Also ja, da ist Bewegung drin und ich finde, Deutschland sollte da jetzt nicht der Bremser sein, im Gegenteil.
Genau, dann werden wir das gespannt verfolgen. Ich kann an der Stelle nur appellieren, kauft das 9-Euro-Ticket, schafft eine Nachfrage, nutzt die Züge, nutzt die Busse, zeigt allen, dass es notwendig ist, in den ÖPNV zu investieren. Genau, und zum Abschluss wollen wir natürlich von dir wissen, wie immer, welches Buch du zuletzt gelesen hast. Ganz anderes Thema. Ich hoffe, keins zum Thema Energie.
Nee, aber im Vergleich zum letzten Podcast auch diesmal kein Roman, sondern das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von Amrei Bahr, Christine Eichhorn und Sebastian Kubon, das Buch zu Ich bin Hanna, zu prekären Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft. Auch ja ein Dauerbrenner und ich finde ein gelungenes Buch, weil es nochmal aufräumt mit so vielen Argumenten, die insbesondere immer von Hochschulseiten oder auch ja, der Hochschulrektorinnenkonferenz genannt werden, warum Entfristung und einfach ein Systemwechsel bei der oder bei den Beschäftigungsverhältnissen an den Hochschulen nicht möglich sei. Da zerlegen sie schön die Argumentation und zeigen auf, warum es so dringend notwendig ist, über gute Arbeit in der Wissenschaft nicht nur zu reden, sondern dass Bund, Länder und Hochschulen hier in der Verantwortung sind, gemeinsam zu handeln. Also es ist wirklich ein lohnenswertes Buch, auch für Menschen, die sonst eigentlich jetzt nicht in der Hochschule irgendwie aktiv sind, sich mit dem Thema noch nicht groß auseinandergesetzt haben. Lohnt sich das auf jeden Fall, weil es einen guten Einblick bietet, ja, einfach in die Problematik und auch aufzeigt, wie man entsprechende Lösungen auf den Weg bringt, damit sich da was ändert. Und da, ja, bin ich wirklich sehr dankbar für dieses Buch, dass es das gibt und auch die Initiative, die vor wenigen Tagen auch erst ein Jahr alt geworden ist. Und ich hoffe, dass wir, wenn Ich bin Hanna das im zweiten Geburtstag feiert, dann nicht mehr nur über die Forderungen reden, sondern auch über erste Verbesserungen.
Wunderbar, und das nächste Buch ist bestimmt schon am Start.
Ich überlege gerade, ob ich. Ja, doch, bin ich am Lesen, verrate jetzt aber nicht.
Okay, dann reden wir da beim nächsten Mal drüber. An dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen noch einen schönen restlichen Juni.
Genau, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, falls ihr Fragen habt, uns die zu stellen, uns zu schicken, Hashtag Fragschafti und dann können wir auch eure Fragen beantworten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.